Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie wiederum erneut gegrüßt zu einer weiteren Folge unserer Sendung Auf Posten stehen. Kriege starten mit Worten. Das ist etwas, was wir schon seit längerem gehört haben. Aber ich denke, wenn man es auf die jetzige Situation anwendet zwischen Europa und Amerika, dann kann man deutlich sehen, wie relevant diese Worte sind. Ich möchte mit dem sogenannten Chat-Fiasko beginnen. Bild Online schrieb am 26. März. Am Montag hatte das Magazin The Atlantic einen brisanten Bericht veröffentlicht. Chefredakteur Jeffrey Goldberg war in einem Regierungschat der Amerikaner gelandet. Darin tauschten Trumps Leute hochsensible Informationen aus. Zentrales Thema: der US-Angriff auf die jemenitischen Houthi-Terroristen am 15. März. Im Fokus steht Sicherheitsberater Waltz. Der erfahrene Afghanistan-Veteran lud den Atlantik-Journalisten in die Chatgruppe ein. Eine der wohl dümmsten Sicherheitspannen der letzten Jahre. Die Trump-Administration spielte das Ganze herunter. US-Präsident Donald Trump spricht lediglich von einem Ausrutscher. Die Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes Tulsi Gabbard und CIA-Chef John Ratcliffe gaben beide an, es seien keine vertraulichen Daten geteilt worden. Doch am späten Dienstag antwortete die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Carolyn Leavitt, dem Magazin per E-Mail: wie wir wiederholt erklärt haben, wurden in dem Gruppenchat keine vertraulichen Informationen übermittelt. Nun hat The Atlantic die entsprechende Passage veröffentlicht und belegt damit die Vorwürfe. 31 Minuten vor dem Start der ersten US-Kampfjets und rund zwei Stunden vor dem Schlag gegen die Houthi-Terroristen teilte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth die Angriffsabläufe. Wären diese Informationen, insbesondere genauen Startzeiten der amerikanischen Flugzeuge in Richtung Jemen, in diesen entscheidenden zwei Stunden in die falschen Hände geraten, hätten amerikanische Piloten und anderes amerikanische Personal einer noch größeren Gefahr ausgesetzt werden können, als sie normalerweise zu erwarten hätten, schreibt The Atlantic. Aber es geht nicht nur um die amerikanischen Piloten. Andere haben auch mitgewirkt in irgendeiner Weise und die Briten sind ganz besonders erbost darüber. Die hatten auch scheinbar einen Teil an dem Ganzen. Und sie sagen, ja, wieso können wir nicht mehr darauf vertrauen, dass die USA diese Sicherheitsinformationen geheim hält? Das gleiche gilt für den Rest von Europa. Die Redaktion der New York Post schrieb am 25. März: man kann das Spiel verringern, leugnen und verzögern nur so oft spielen, bevor es zu einer neuen Marke wird. Trump wurde größtenteils gewählt, weil die Amerikaner die endlose Kavallerie lahmer, leicht zu widerlegender Lügen der letzten Regierung unter Biden satt hatten. Es wird für die Amerikaner in Zukunft immer schwieriger, der Regierung in Fragen der nationalen Sicherheit zu vertrauen. Und wie ich sagte, nicht nur für die Amerikaner. Zumindest beten wir, dass Trump allen, die in diesem Schlamassel verwickelt sind, insgeheim heftig auf die Köpfe klopft und warnt, dass die Köpfe rollen werden, wenn es so etwas ein nächstes Mal gibt. Das amerikanische Volk muss wissen, dass Trump immer noch für sie kämpft und sie nicht anlügt. Nun, wie ich sagte, das gilt auch für die Alliierten sozusagen. Können Sie sich vorstellen, wie die Reaktion der Konservativen gewesen wäre, wenn das unter der Biden-Administration geschehen wäre? Doch jetzt herrscht bei vielen ein ohrenbetäubendes Schweigen. Und es gibt bemerkenswerte Ausnahmen, aber die meisten bleiben still. Und so schrieb Focus am 27. März: nach der irrtümlichen Übermittlung des Einsatzplanes zu einem US-Militärangriff auf die jemenitische Houthi-Miliz an einen Journalisten, berichtet das Nachrichtenmagazin Der Spiegel über eine weitere schwerwiegende Sicherheitslücke in der US-Regierung. Einem am Mittwoch veröffentlichten Spiegelbericht zufolge lassen sich im Internet private Kontaktdaten der wichtigsten Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump einsehen. Demnach fanden Journalisten private Mobilnummern, E-Mail-Adressen und teils sogar Passwörter. Unter anderem des Nationalen Sicherheitsberaters Mike Waltz, Verteidigungsminister Pete Hegseth und Geheimdienstkoordinatorin Tulsi Gabbard. Aber dieser Chat bezog sich nicht nur auf die Situation des Angriffes auf die Houthi, es geht noch viel weiter und das hat natürlich jetzt zu sehr großer Konsternation, sagen wir mal, in Europa geführt. NTV schrieb am 25. März, in einer Chatgruppe tauschten sich Teile der Trump-Regierung über Angriffe auf die Houthi aus. Mehrere der Beteiligten sehen die Verantwortlichkeit für die Verteidigung der dortigen Seewege jedoch bei den Europäern und wollen Gegenleistungen fordern. Führende Köpfe der US-Administration haben in ihren Debatten rund um Angriffe auf Stellungen der Houthi im Jemen auch ihre Kritik an den europäischen Staaten zum Ausdruck gebracht. Ich hasse es, den Europäern wieder aus der Klemme zu helfen, schrieb US-Vizepräsident J.D. Vance in der Signalgruppe. Vance erklärte, dass er die Angriffe für einen Fehler halte. Nur 3% des US-Handels gehen durch den Suezkanal und 40% des europäischen Handels, so Vance. Es bestünde daher die Gefahr, dass die Öffentlichkeit nicht verstehe, warum die Angriffe notwendig seien. Verteidigungsminister Pete Hegseth stimmte Vance zu. Ich teile voll und ganz deine Abscheu vor den europäischen Schnorren. Es ist jämmerlich, so der Ex-Fox News Moderator in der Chatgruppe mit insgesamt 18 Mitgliedern, darunter befanden sich unter anderem Außenminister Marco Rubio, Stabschefin Susie Wiles und US-Sicherheitsberater Michael Waltz. Die US-Regierung argumentierte in der Vergangenheit bereits immer wieder, dass die Europäer übermäßig vom Schutz internationalen Schifffahrtsrouten durch die US-Marine profitiere. Der Präsidentenberater Stephen Miller forderte zudem, man müsse sich Gedanken darüber machen, welche Gegenleistung man von den Europäern für den Einsatz im Jemen fordere. Wir müssen Ägypten und Europa bald klarmachen, was wir im Gegenzug erwarten, so Miller. Und wir müssen auch herausfinden, wie wir eine solche Forderung durchsetzen können. Zum Beispiel, wenn Europa keine Gegenleistung erbringt, was dann? Wenn die USA die Freiheit der Schifffahrt mit großem Aufwand erfolgreich wiederherstellt, muss im Gegenzug ein weiterer wirtschaftlicher Gewinn erzielt werden, schrieb der Präsidentenberater. Und natürlich die Reaktion von Donald Trump selbst. NTV schrieb am 25. März, US-Präsident Donald Trump hat die Europäer als Schmarotzer bezeichnet. Auf die Frage eines Journalisten, ob er eine Aussage in einem geheimen Gruppenchat teile, wonach die Europäer schmarotzten, sagte Trump, wollen Sie wirklich eine Antwort? Dann fuhr er fort, ja, ich denke, Sie haben schmarotzt. Die Europäische Union war absolut schrecklich zu uns im Handel, schrecklich. Nun, das macht natürlich die Amerikaner bei den Europäern keineswegs sympathischer und beliebter. Ich gehe nicht auf die Frage ein, wer jetzt recht hat. Darum geht es mir keineswegs. Ich mische mich nicht in die Politik ein. Es geht mir darum, Ihnen zu zeigen, wie die Berichte publiziert werden, was die gegenwärtige Situation ist, die Tatsache, dass eine Situation entstanden ist, wo Amerika nicht mehr der Freund von Europa ist und umgekehrt, wie wir gleich noch sehen werden. Denn die europäischen Reaktionen waren ziemlich deutlich. NPR schrieb am 26. März. Europa hat sich historisch stark auf die Unterstützung der USA in Bezug auf deren militärische Fähigkeiten beschränkt, darunter Geheimdienstarbeit, nuklearen Schutzschirm und Luftwehrabwehrsysteme. Die jahrzehntelange Präsenz zehntausender US-Soldaten in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges spielte zudem eine wichtige abschreckende Rolle gegenüber möglichen Gegnern, die Europa angreifen könnten, darunter Russland. Doch die Kritik im Signalgruppenchat, an dem sich unbeabsichtigt auch der Chefredakteur des Atlantic, Jeffrey Goldberg, beteiligte, bot einen Einblick in normalerweise private politische Diskussionen und das politische Gehabe der Trump-Administration. Diese hat in den letzten Monaten auch öffentlich europäische Regierungen kritisiert, nicht nur für ihre niedrigeren Militärausgaben als die der USA, sondern auch für kulturell bedingte politische Entscheidungen, die sich grundlegend von der Vision des derzeitigen Weißen Hauses unterscheiden. Nun, ich überlasse es Ihnen, herauszufinden, was diese unterschiedlichen kulturellen Ideen sind. Es heißt dann hier, ich glaube, was ein Schock sein könnte, sagte Olivia O'Sullivan, Direktorin des Programms Großbritannien in der Welt beim Think Tank Chatham House in London, ist dieses Gefühl einer tieferen Anti-Europa-Stimmung. Aber das gilt auch umgekehrt. Es heißt dann, das sollte jedoch nicht überraschen, sagen andere Kommentatoren, darunter Pierre Husky, ein langjähriger französischer Zeitungskolumnist und Präsident der Interessenvertretung Reporter ohne Grenzen. Für die Europäer entsteht das Gefühl einer zerbrochenen Beziehung, wenn sie das Ausmaß der amerikanischen Feindseligkeit entdecken, sagte Husky im französischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber wie in der Liebe gibt es ein Leben nach einer Trennung. Und es ist wichtig, das Beste aus dem neuen Leben zu machen. Mit anderen Worten, eine Trennung hat bereits stattgefunden, wie er sagt, zwischen Amerika und Europa. Das heißt dann, während die europäischen Regierungen ihre Verteidigungsausgaben in Vorbereitung auf eine Zukunft, in der die US-Sicherheitsunterstützung möglicherweise weiterhin schwächelt, erhöhen, unterstreicht der abweisende Ton der Signalbotschaften, wie schnell das historisch transatlantische Bündnis, das der NATO zugrunde liegt, ins Wanken gerät. Abgesehen von der Laxheit, mit der die mächtigsten Politiker der Welt streng geheime Militärschläge in einer ungesicherten Chatgruppe austauschen, polterte ein Kommentar in Deutschlands meistgelesener Zeitung Bild, sind die unfreundlichen Worte der Amerikaner gegenüber Europa ein weiterer Beweis dafür, dass die USA uns nicht länger als wichtigen Verbündeten betrachten. Dieser Abbruch der Beziehungen, schreibt das Magazin hier, beunruhigt viele in Europa, darunter auch die dort lebenden Amerikaner. Das ist wirklich beispiellos, so Ian Lesser, ein in Brüssel ansässiger Distinguished Fellow des German Marshall Fund. Die italienische Zeitung Corriere della Sera schrieb, wir können niemanden im Oval Office haben, der die Bedeutung des Wortes geheim nicht versteht. Aber sie zitierten Trump während des Präsidentschaftswahlkampfes 2016. Was ein Schlag ins Gesicht hier. Hier wird Trump, der das irgendwo beschwichtigen wollte, was jetzt geschehen ist, zitiert als jemand, der das stark angreift in der Vergangenheit. Ich möchte gar nicht großartig über die Situation der Einwanderung sprechen in Amerika, wo jetzt deutsche Touristen und französische und kanadische und britische sehr merkwürdig behandelt wurden, verhaftet wurden und die deutsche Regierung hat gesagt, ja, wir beobachten dies, um zu sehen, ob das jetzt wirklich vielleicht zufällig nur ist oder vielleicht steckt da mehr dahinter. Ja, wen will man dafür blöd verkaufen? Es geht mir hier um die Strafzölle jetzt, die ein weiteres unglaubliches Potenzial für nicht nur einen Handelskrieg eröffnen. Focus schrieb am 26. März, Trump hat Strafzölle von 25% auf Autoimporte aus dem Ausland verkündet. Die Zölle sollen am 2. April in Kraft treten und für alle Autos gelten, die nicht in den USA produziert worden seien. Wir belasten die Länder dafür, dass sie in unserem Lande Geschäfte machen und uns unsere Arbeitsplätze wegnehmen, unseren Reichtum und viele Dinge, die sie im Laufe der Jahre weggenommen haben, sagte Trump im Weißen Haus. Der Schritt heizt den Handelskonflikt zwischen den USA und der Europäischen Union weiter an. Besonders die deutsche Autoindustrie dürften die Strafmaßnahmen hart treffen. Dies sei der Beginn des Tages der Befreiung in Amerika, sagte Trump weiter. Er spricht seit Wochen davon, der 2. April, an dem er ein groß angelegtes Zollpaket verkünden will, werde ein Tag der Befreiung für das Land werden. Die Autozölle sind also nur ein Vorgeschmack auf weitere Sonderabgaben, die Trump in der kommenden Woche vorstellen will, so das Magazin. Die europäischen Reaktionen waren dementsprechend. Und wie ich eben sagte, es geht mir nicht darum, wer recht hat oder nicht recht hat. Es geht mir darum, wie die Situation aussieht. Folgende Überschriften. Ein fatales Signal. Reaktion mit voller Wucht gefordert. Trump will die deutsche und europäische Industrie zerstören. Trump ein Feind Europas. Merkur schrieb am 27. März, nach der Ankündigung von Strafzöllen von 25% auf Autoimporte fordern Vertreterinnen und Vertreter der deutschen und europäischen Politik eine harte Reaktion auf Donald Trump und die US-Politik. Eine große Mehrheit in Deutschland hat sich für eine entschlossene Reaktion auf die von den USA angekündigten Strafzöllen ausgesprochen und fordert Gegenmaßnahmen. Deutliche Reaktionen auf die von Trump angekündigten Strafzölle gegen die Autoindustrie kommen am Donnerstag auch vor allem aus Kanada. Wir werden den Bürgern der USA so viel Schmerz wie möglich zufügen, sagte Doug Ford, der Premierminister der Provinz Ontario. US-Präsident Donald Trump hat die EU und Kanada vor einer koordinierten Reaktion auf die von ihm verhängten Strafzölle gewarnt. Wenn die Europäische Union mit Kanada zusammenarbeitet, um den USA wirtschaftlichen Schaden zuzufügen, werden sowohl sie als auch Kanada mit weitaus höheren Zöllen belegt als derzeit geplant, schrieb Trump am Donnerstag auf seinem Kurznachrichtendienst Truth Social. Trump bezeichnete die USA in seinem Beitrag als den besten Freund, den die EU und Kanada je hatten. Nur das ist bereits schon für die Vergangenheit fragwürdig. Gegenwärtig liegt das keineswegs mehr vor. Aus der Freundschaft ist bereits Feindschaft geworden. Kriege beginnen mit Worten. Und die Worte haben mit Sicherheit bereits begonnen. Bis zum nächsten Mal, Ihr Norbert Link für eine Sendung auf Posten stehen.